I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute Nightmare 2, Die Rache, im Originaltitel A Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge von Jack Scholder aus dem Jahr 1985. Wir schauen die Blu-ray und Markus hat sich den Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja, Markus, wie ja unsere Hörerinnen und Hörer ja wissen, fangen wir immer mit der ersten Frage an, warum wir uns den Film gewünscht haben. Du hast ihn dir ausgesucht und erzähl doch mal, warum schauen wir heute den Teil 2 von A Nightmare on Elm Street?
Ja, zum einen, ich hatte ja den ersten Teil bereits ausgesucht damals und hatte ja damals auch schon versprochen, dass wir uns die anderen Teile der Reihe ansehen werden. Das löse ich jetzt schon mal mit dem zweiten Teil ein. Mhm. Der jetzt auch einfach mal an der Zeit ist. Und zum anderen, jetzt zum August, wenn es jetzt schön warm wird, das ist ja nur auch eine Folge, in der es in mehrerlei Hinsicht heiß hergeht, ein Film. Und das passt ja vielleicht auch ganz gut zum Augustwetter.
Richtig, ja. Also so, ne, Spätsommer oder Hochsommer, so Hitze wird ja ein Thema sein. Kannst du dich noch erinnern, wann du den Film das allererste Mal gesehen hast?
Das wird irgendwann so in den letzten 10 Jahren gewesen sein. Ich habe mir, nachdem ich den ersten Teil mal gesehen habe und dann irgendwann dieses Boxset rauskam, nachdem die Teile alle endgültig vom Index waren hierzulande, habe ich mir das geholt und habe mir die dann nacheinander alle angesehen irgendwann.
Okay.
Im Laufe von ein paar Wochen.
Ja. Also gut, der Film ist natürlich schon auch ein bisschen älter, aber was das Genre betrifft, Horror ist natürlich Freddy Krüger auch eine Figur, die sich als Kultfigur etabliert hat. Deswegen macht das ja Sinn, dass man sich auch mit dieser Filmreihe beschäftigt und das tun wir ja jetzt auch mit dem zweiten Teil.
Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen die DVD, wir sehen den Film uns auf Deutsch an.
Die Blu-ray, ne?
Die Blu-ray, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Blu-ray.
Genau, ja.
Auf Deutsch. Und wir sind wie immer bei 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden und bei Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Ja. Und wir beginnen mit dem New Line-Logo, für die das ja ein ganz wichtiger Erfolg auch war, dieser Film. Also der erste Teil schon und der zweite Teil dann auch sehr wichtig war, denn die haben nach dem ersten Teil gemerkt, sie haben so eine Cash-Cow, die sie jetzt melken können.
Ja, ich würde auch sagen, was mir irgendwie direkt aufgefallen ist hier bei dem zweiten Teil, ich habe den Eindruck, da stand mehr Geld zur Verfügung.
Ja, ein bisschen mehr, aber ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob das so viel mehr war. Es war zum Beispiel nämlich auch ein Grund, warum sie Freddy's Revenge, warum sie zum Beispiel Heather Langenkamp nicht angesprochen haben. Mhm. Ganz schlicht und ergreifend, weil sie wahrscheinlich eine höhere Gage gekriegt hätte. Mhm. So, also ein Problem, was ich mit dem Film habe, ist, dass er immer so ein Hit und Miss hat. Ne? Also er hat ein paar echt gute Ideen und Szenen, gefolgt von Dingen, die echt eigentlich überhaupt nichts mit Nightmare zu tun haben.
Ja.
Was so ein bisschen schade immer ist. Das sind dann so Dinge, die ich dann gleich, dann, wenn sie kommen, erklären. Hier sehen wir mal Robert Englund ohne das Freddy-Make-up als Busfahrer. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob damals so viele diesen Cameo erkannt hätten.
Also ich hätte ihn nicht erkannt. Aber natürlich, jetzt weiß ich, dass er das ist. Und es ist natürlich auch irgendwie auch cool, dass man ihn dann mal sozusagen in echt sieht.
Also es kommt in späteren Teilen auch noch mal vor. Mhm. Aber ja, es war natürlich, für die Idee ist es natürlich relativ neu dann, ja. Und es ist natürlich für uns der Indikator, dass wir offenkundig schon in einem Traum sind.
Genau, auch diese Einstellung jetzt gerade, dass wir den Busfahrer von hinten aus dem Bus heraus gesehen haben. Jetzt wird der Bus natürlich auch, der Schulbus, immer leerer. Die meisten Schüler steigen hier jetzt an dieser Haltestelle aus und es bleiben jetzt, glaube ich, nur noch diese 3 zurück. Und das ist natürlich auch schon mal etwas, was so ein bisschen, ja, Angst macht.
Ja. Ist natürlich auch eine interessante Art und Weise, die Hauptfigur einzuführen. Also wenn wir ihn als Hauptfigur nehmen und nicht Freddy.
Mhm.
Das ist ja dann spätestens so ab Teil 4 kann man durchaus sagen, dass Freddy die Hauptfigur ist eigentlich.
Mhm. So, jetzt merken wir, es stimmt schon irgendwas nicht. Der Busfahrer
fährt schneller
und hat nicht angehalten. Ne?
Hört auch irgendwann von der Straße ab und fährt einfach da irgendwo in die Pampa rein.
Mhm.
So, und offensichtlich, der Bus, mit dem scheint auch nicht alles zu stimmen.
Ja, was stand da drauf? Dubiloof oder was?
So, und jetzt ist er schon Freddy.
Ah, genau, jetzt haben wir den Handschuh gesehen.
Das sieht mir nach Day-for-Night-Shootings aus.
Ja, total. Und ich muss sagen, da, also das haben wir ja öfters, diese Blitze und auch diesen Strom, ne? Der Strom ist ja auch immer wieder so ein Thema. Da sieht man dann schon den Alter des Films. Aber von den gedrehten Bildern, da muss ich sagen, das sieht eigentlich ziemlich gut aus.
Ja. Ja, also, das ist so mit eigentlich die beste Szene des Films, diese erste Szene, so böse das klingt für mich. Aber ich sag mal, viel besser wird's halt auch nicht mehr. Ja, jetzt versucht er wieder, da das Fenster zu öffnen, was vorhin schon nicht geklappt hat. Und da sehen wir, wie sich der Boden auftut.
Ja, da musste ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da musste ich direkt an irgendwelche biblischen Erzählungen denken. Mhm. Ne? Also der Boden tut sich auf und die Hölle kommt empor oder so. Also ich glaube, das ist aus der Apokalypse.
Mhm. Ja, und da fängt ja dann, ne, das hat ja schon was von Hölle, wie sie dann sich hier so öffnet.
Auch diese rötliche Färbung des Ganzen. Und jetzt sehen wir erstmal, wie tief das Ganze ist. Und vor allen Dingen, das fand ich jetzt eigentlich ziemlich cool. Das hat natürlich auch so ein bisschen was, ja, Schmunzelhaftes, würde man heute vielleicht sagen, hier, wie der Bus jetzt da so oben auf diesen Stählen hängt. Kriegt auch nochmal so einen Stromschlag von dem Blitz. Ja, das sieht natürlich ziemlich modellhaft aus, aber finde ich für den Alter des Films auch in Ordnung.
Nee, das ist, wie gesagt, das ist so eigentlich die beste Szene des Films. So, und jetzt sehen wir Freddy auch mal. So, der Schulbus pendelt hier. Freddys Gesicht sehen wir noch nicht.
So, und ich finde das zum Beispiel als Spiel auch ziemlich cool. Ich meine, weil wir haben jetzt ja zwei Sachen, die bedrohlich sind. Einmal durch diese Gewichtsverlagerung, dass Freddy nach hinten geht. Und natürlich auch, dass er selbst die Bedrohung ist.
Mhm. Ja, natürlich.
Eigentlich könnten sie die Situation auch, ja, naja, nicht wirklich retten. Sie müssten eigentlich nach vorne gehen, zu Freddy hin. Sind sie ja noch näher dran an Freddy.
Ja, das gehört ja mit zu dem bösen Psychospiel von Freddy, dass er sie.
Genau.
Und ja, bisschen antiklimaktisch endet dieser Traum jetzt einfach, ohne dass wir irgendwas sehen. Und wir hören nur, wie er schreit.
Ja. Und ich möchte direkt hinten an dieser Tafel,
ja?
Da steht jetzt Call, ich glaube Ramona oder so. Oder
Rhonda?
Rhonda. Da steht immer was anderes.
Okay.
Also ich kann es nicht immer lesen, weil es zu schnell vorbeigeht. Mhm. Aber da ist immer mal was anderes. Und ich finde, hier ist Jesse ganz anders. Der wird nicht so, ne?
Ja, klar. In dem
Im Bus war er ja wirklich so der absolute Loser-Typ.
Wenn nicht sogar noch Schlimmeres.
Ja.
So. Und das schöne Frühstücksei-Brett da. Ja, die Schwester ist übrigens Fu Manchus als Cornflakes, was ich auch interessant finde.
Mhm.
Da spielt ja später noch eine.
Der Vater liest das Wall Street Journal.
Mhm. Da steht
Rhonda, ja genau. Call Rhonda steht da dran. Und das ist natürlich auch cool, dass die Schwester nach diesen Fu-Man-Fingern sucht.
Ja, das ist halt das Gratis-Spielzeug im. Mhm. Ja. Boah, ein Schuss Kühlgas. Ja, der Vater ist jetzt auch nicht unbedingt der Sympathischste in dieser Rolle.
Mhm. Vor allem auch schön, dass der Vater Jesse fragt, oder dass er seinen handwerklichen Fähigkeiten nicht vertraut, während seine Schwester mit diesen Fingern rumspielt. Und ich meine, im Film geht es ja letztendlich auch um Handarbeit.
Mhm. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Ja. Ja, da haben wir Kim Myers als weibliche Hauptrolle, die ganz bewusst auch gecastet wurde aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit zu Meryl Streep.
Mhm.
Falls sie dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, jetzt wirst du es nicht mehr...
Jetzt werde ich es nicht mehr los. Ja, du hast recht. Das, finde ich, haben sie sehr schön gemacht mit dieser Staubwolke.
Mhm.
Und
ist das Staub? Ist das nicht
Abgase? Ja, also Abgase, ne? Genau. Ja. Die war sehr rußig. Und jetzt sind wir auf dem Sportplatz und wir sehen, es wird unter anderem Bogenschießen gemacht und natürlich Baseball.
Ist natürlich auch ein bisschen komisch, die zwei Sachen nebeneinander zu parallel nebeneinander durchzuführen. Weiß nicht, ob das so gut ist.
Ja, vor allem, es sieht halt auch nicht aus wie so Sportunterricht, sondern es hat eher was mit irgendwie so, ja, ich sag mal Bundesjugendspiele zu tun, weil da so viel los ist, ne, auf dem Sportplatz.
Ja, vor allen Dingen, die Mädels tragen auch keine richtigen Sportoutfits, ne. Das ist natürlich die unfreiwillig komischste Szene des Films.
Ja, und da muss man auch sagen, da merkt man schon auch so ein bisschen die Schwäche. Ich weiß nicht, ob das jetzt dem Alter oder das Timing ist oder so.
Oder einfach die Regie.
Oder die Regie, genau. Also das war schon ein bisschen... schwach.
Ja. Naja.
Was ich auch ganz cool finde, ist, dass hier die beiden jetzt, also Jesse und sein Kumpel Ron,
ja,
jetzt mit so einer Rauferei gleich eingeführt werden.
Mhm.
Also man denkt ja erst, sie sind Rivalen, aber das ist einfach sozusagen so eine
Männerrangelei.
Ja, wenn man so will, genau.
Ja. Ja, jetzt hat er ihm erstmal ja die Hose runtergezogen. Ja.
Man muss ja auch sagen, diese Sporthosen sind grauenhaft.
Ja. Wobei, die sind ja noch schon vergleichsweise lang. Die waren ja teilweise in der Zeit noch kürzer, wenn du dir da so Fotos von so alten Fußballspielen anguckst.
Mit mm-hmm. Ja.
Also. Nochmal den Coach.
So, die beiden, Jesse und Ron, müssen noch Strafsport oder wie man das nennen möchte, machen. Jetzt erfahren wir, dass der Coach immer im Schwulenschuppen rumhängt.
Ja. Das ist natürlich auch...
Ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemein, ne? Lisa läuft da hinten lang und Ron meint, was ist denn mit der Tussi los, die du immer zur Schule fährst?
Ja, ja. Ja, er will ja nur wissen, was zwischen denen läuft. Ist doch nichts Verwerfliches. Ja. So, und da haben wir nämlich, was so die Grundidee ursprünglich mal gewesen zu sein scheint, dass das nicht Nancy, also Heather Langenkamp aus dem ersten Teil, so mit einer der Hauptfiguren ist, sondern dass sich quasi die Handlung immer um Freddy und das Haus in der Elm Street dreht.
Ah, ja.
Was sie dann aber ab dem zweiten Teil auch schon, ab dem dritten auch schon wieder aufgegeben haben.
Okay, ja.
Was auch, ja, was ich auch irgendwie komisch fände, weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn warum ist er an das Haus gebunden? Das macht halt auch nicht so viel Sinn.
Nee, nein, nein.
Also wenn, dann würde es ja nur da in der Schule Sinn machen, wo sie ihn da im Keller verbrannt haben damals,
richtig, die Eltern. Ja, also ich muss sagen, ich finde es für einen zweiten Teil völlig in Ordnung. Also weil wir ja dann auch sozusagen das Erbe gleich sozusagen haben in Form des Tagebuches. Das taucht ja dann auf. Und man hat immer noch so ein bisschen auch den Eindruck, so dass dieses Haus unter einem Fluch steht und so. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt die
Ja, es wird ja auch so ein bisschen erwähnt, ne? Es wird ja so ein Ding draus gemacht, ne? Oh, das Mädel ist verrückt geworden und die Mutter hat
genau.
umgebracht. Sie hat ihren Freund gesehen, der ermordet wurde.
Richtig. So, und ich glaube, es steht immer noch Rhonda an ja. der Tafel. Ja. Und jetzt haben wir auch schön hier diese Gitter vor den Fenstern gesehen.
Genau. Was wir auch gesehen haben vorhin, war die rote Tür. Mhm. Die ist tatsächlich, sehen wir nicht, und tatsächlich ist die Farbe falsch, also die Vorderseite ist rot und die Rückseite ist blau und im ersten Teil war es andersrum. Mhm. Also zwischendurch wurden scheinbar die Türen umlackiert.
Okay, ja. Ja gut, ich meine, vielleicht hat der neue Hausbesitzer auch irgendwas geändert, ne, das kann ja sein.
Der Film spielt auch übrigens, obwohl er nicht mal ein ganzes Jahr nach dem ersten Teil rauskam, 5 Jahre später. Mhm. Das wird auch, glaube ich, irgendwo mal erwähnt, ne? Vor 5 Jahren ist das passiert.
Ja, genau, ich glaube, wenn die das Tagebuch lesen, dann merken die das auch. So, Jesse ist jetzt draußen im Garten und sieht, dass da irgendwie ein Feuer angegangen ist. Mhm. Und jetzt guckt er da unten in den Keller rein und er sieht, wie Freddy, das ist die Heizungsanlage, ne?
Wahrscheinlich, ja. Ja, die haben ja über die Air Condition gesprochen und die Klima.
Genau, genau, ja.
Wird das schon die. Das macht, er war ja auch im Heizungskeller damals.
Ja, genau, ja. Da sehen wir die rote Tür von innen. Stimmt, wir haben eben die Tür auch von außen in Rot gesehen, ne? Das,
ja, ja.
Das meinst du, ne?
Ja.
Mhm.
So, und jetzt schaut er in den Keller.
Ich finde auch interessant, sein Nachthemd sieht halt aus wie so ein OP-Hemd, ne?
Ja, ja.
Weiß nicht, ob das auch irgendeine Bedeutung haben könnte.
Oder wie so ein Pflegerhemd.
Ja, genau, sowas. Ja, ja.
Mhm. Ja. Aber es scheint ja, glaube ich, falsch rum anzuhaben. Weil da war das Schild ja zu.
Ja. Ja,
das Schild ist zu sehen an seinem Nacken.
Ja. So, jetzt versucht Freddy rauszukommen aus der Kellertür und Jesse hält sie von außen. Aber Freddy steht schon im Flur.
Ja. Und wir hören in der deutschen Fassung, es ist offenkundig ein anderer Sprecher jetzt.
Mhm. Was ich, das können wir jetzt an dieser Stelle auch gleich ganz gut sagen, was ich an dem Film, also gerade an diesem zweiten Teil super finde, ist, dass sie auch gerade was Effekte und Make-up angeht, nochmal richtig was draufgepackt haben. Also wie zum Beispiel das finde ich toll, dass Freddy jetzt sagt so, ja, du hast den Körper, ich habe das Gehirn und er zieht sich dann so diese Kopfhaut ab und das Gehirn sieht man und vor allem auch, wie auch da noch was pulsiert und so. Mhm. Also das haben sie schon sehr, sehr toll gemacht.
Ja, dass man überhaupt ein anderes Make-up genommen hat, liegt übrigens auch daran, dass sie keine Aufzeichnungen vom Original-Make-up aus dem ersten Teil hatten und quasi nur mit Standbildern und dem Film gearbeitet haben als Vorlage und der ursprüngliche Make-up-Künstler auch keine Zeit hatte für den zweiten Teil.
Okay, das klingt natürlich erstmal als ein Nachteil, aber es gibt natürlich auch Chancen, ne? Eben so ein Make-up weiterzuentwickeln. Und in der Schule geht es natürlich auch gerade um Innereien. Also wir sind gerade im Biologieunterricht, nehme ich mal an.
Also die Verdauung wird ja erklärt.
Genau.
Ja. Schön, wie er da pennt, ohne auch nur ansatzweise zu zeigen, dass er vielleicht was anderes machen würde.
Mhm.
Auch toll, wie er einfach da dieses Herz darauf schmeißt.
Aber er sagt nicht, was es für ein Herz ist, oder?
Er sagt nur, also er deutet ja offenkundig an, dass es kein menschliches ist.
Genau,
ich würde aber sagen, also ich meine, rein von der Größe her muss das ja irgendwie so ein Rinderherz wahrscheinlich sein.
Ja, irgendwie sowas, ne? So, Jesse schläft wieder ein.
Ja. Ja. Und scheinbar haben sie über diese Traumszenen, was du da so hörst, da sind Wahlgesänge mit drunter gemischt in diese Musik.
Ah, war das im ersten Teil auch schon?
Nee.
Wir haben ja, ja den Traum jetzt gar nicht mitgekriegt, ne?
Hä?
Von.
Ja, das ist auch so, das ist halt auch so ein Ding. Diese ganze Traumgeschichte, die ja den ersten Teil und auch die spätere Reihe einfach auszeichnet, dass Freddy in den Träumen kommt, um dich zu töten, das findet ja hier überhaupt nicht statt.
Ja.
Und das ist, ne? Und das ist halt das, was ich echt. Also das ist das Markenzeichen dieser Reihe. Mhm. Freddy kommt in deinen Träumen und bringt dich da um. Und der Film pfeift einfach mal darauf und macht einfach solche. Was ist das jetzt mit dieser Schlange? War die aus dem Klassenraum? Ist die entkommen? Ist es Zufall? Hat Freddy die Schlange besessen? Hat Freddy die Schlange dahin geführt? Ist die aus dem Traum rausgekommen, wie Freddy am Ende des ersten Teils? Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ja,
Der Film pfeift total auf die Regeln, die der erste eingeführt hat und macht aber auch keine neuen, sondern ne, das ist einfach ein jetzt haben wir übrigens das T-Shirt. Kannst du dich noch an S2 erinnern? Richie trägt dasselbe T-Shirt.
Ach, das ist super interessant, weil ich wollte nämlich diesen Verweis auf Stephen King auch liefern. Also wir haben ja auch mit S1 und S2 ja auch, sag ich mal, ein ähnlich gelagertes Feld mit einer Fortsetzung.
Warte mal, ganz kurz, jetzt musst du einmal kurz achten. Nee, offenbar, er soll da angeblich die falsche Taste drücken. Ich habe das jetzt nicht so gesehen.
Okay, ja.
Egal, also S2, ja?
Genau, und ich muss sagen, also jetzt im direkten Vergleich kann ich hier Elm Street 2 nicht so gut interpretieren, was sozusagen die Bedeutung oder auch der Inhalt betrifft, wie bei Chapter 2 von S. Ich finde finde aber trotzdem auch hier den zweiten Teil irgendwie stärker als den ersten, was ja auch ähnlich war wie bei S Kapitel 2 für mich. Ich habe das Gefühl, dass hier Elm Street 2, sag ich mal, noch mehr Kunst als, sag ich mal, Message oder Inhalt, sag ich mal, ist. Und sich die Freiheiten rausnimmt, einfach als Film selbstständig irgendwie etwas zu schaffen. Aber das macht es mir natürlich schwerer, wirklich zu interpretieren, wo wir uns jetzt
befinden. Würde ich ja genau das Gegenteil sagen. Das ist ein hemmungsloses Cash-Grab ohne Seele. Für mich, das hat nichts mit Kunst zu tun. Und der Grund übrigens, warum die sich überhaupt nicht an den Teil 1 halten, liegt auch daran, dass der Regisseur den ersten Teil einfach nicht mochte.
Okay.
Was natürlich auch nur so eine bedingt gute Idee ist, jemanden dafür dann auf den Regiestuhl zu packen. Vor allen Dingen, wenn er sowieso kaum Erfahrungen als Regisseur für einen Film hatte.
Es kann natürlich auch sein, dass sie sich halt da noch nicht sicher waren, was sie mit der Reihe machen sollen. Ne, und dass das sozusagen dieser zweite Teil im Prinzip auch so ein bisschen so ein Experiment ist.
Ja, sag ich ja. Ne? Das war ja ursprünglich die Idee, das Haus im Zentrum zu stellen.
Okay, ja.
Und da haben sie ja gesehen, dass es nicht so funktioniert hat. Und das ist auch, das ist einfach so billig und blöde,
dass
Nancy ihr Tagebuch da liegen lassen hat, wo das alles drinsteht und, also, und das 5 Jahre lang da drin lag. Also, nee, sorry, das... Du kannst mir auch nicht erzählen, dass Nancy dieses Tagebuch vergessen würde mitzunehmen.
Also, ja, wir erfahren jetzt aber auf jeden Fall, dass es 5 Jahre her ist mit Nancy Thompson.
Glenn war ja die Rolle von Johnny Depp, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir sehen auch schön, offensichtlich sind das teilweise wirklich leere Seiten, die sie da umblättern. Da steht überhaupt kein
Stimmt, okay, ja, das ist schon schwach.
Ja, ne.
wenn wir mal überlegen, bei welchem Film hatten wir das nochmal, wo die Leute, wo die unglaublich viel Geld dafür ausgegeben haben, diese Bücher zu beschreiben. Weißt du noch, welcher Film das war?
Weiß ich jetzt aus dem Stegreif. War das nicht 7?
7, ich glaube, es war bei
7. Die Notizbücher von vom Killer.
Ja, genau. Da hat man es hier, sag ich mal, ein bisschen ökonomischer gelöst und einfach ein leeres Buch gemacht. Genommen. Ja,
aber also irgendwas kann man da zumindest. Also, also wenn es dir halt auffällt, haust dich ja total raus. Plus halt die Tatsache, dass es halt auch einfach so ein ganz, ganz, ganz billiges Gimmick ist, um jetzt den Kids zu sagen, wer Freddy ist. Mhm. Als ob die nach 5 Jahren später, nachdem das alles passiert ist, nicht noch wüssten, wer Freddy wäre.
Ja. So, die Tür ist rot. Wir sehen es hier wieder von außen, das Haus.
Ja.
Und Jesse wälzt sich im Bett.
Ja. Und wir sehen, seine Lampe ist geschmolzen.
Ich erkenne jetzt erst, dass es so eine Baseballlampe ist, ne? Mit so Baseballbällen.
Ja, und ich glaube, der Schirm soll so eine Kappe sein.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? War das sein? Ja. Die Schallplatte fängt an zu schmelzen und biegt sich unter der Hitze. Und das ist aber auch so ein Ding, ne? Das ist halt. Was sagt mir das jetzt? Ist das jetzt ein Traum oder nicht? Das wird halt auch nie klar. Scheinbar gibt es ja keine wirklichen Träume in dem Film.
Ja.
Wieso kann Freddy jetzt auf einmal die Temperatur bestimmen? Ist er so mächtig? Wenn er so mächtig ist, ja, warum killt er die dann nicht einfach alle? Warum überhaupt? Und das ist tatsächlich mein größter Kritikpunkt an dem Film. Freddys Plan ergibt doch aus Sicht des ersten Teils überhaupt keinen Sinn. Warum sollte Freddy denn Besitz von Jesse ergreifen wollen, um dann als Mensch durch die Gegend zu laufen, wenn ihn in die reale Welt zu holen und mit einem realen Körper auszustatten, doch der einzige Schwachpunkt ist, den er hat eigentlich im ersten Teil.
Ja.
Also der Plan ergibt halt auch null Sinn aus Freddys
und
Sicht.
Also was mich zum Beispiel auch stört, ist, das war, glaube ich, im ersten Teil auch deutlicher getrennt, dass Freddy ja scheinbar auch auf die Erwachsenenwelt einwirken kann oder zumindest gesehen oder wahrgenommen wird in irgendeiner Form.
Ja, das ist, ne, also der Film pfeift so kolossal, also es ist ja nicht schlimm, wenn man was Eigenes machen will, ne?
Nee, ja.
Aber man darf halt nicht so kolossal einfach mal den ersten Teil auf alles pfeifen, was der erste Teil einführt, bis auf den Namen der Hauptfigur. Also, das geht halt auch nicht, ne?
Genau, ja.
Ergibt halt null Sinn jetzt alles und ich sag mal so, im Long Run, wenn ich mir den Rest der Reihe so vor Augen halte, dann ist man auch wieder zu dem zurückgegangen, was der erste Teil macht. Und dieser zweite Teil existiert so ein bisschen unterm Radar.
Ja, verstehe. Ich meine, auch das Bild oder diese Einstellung kennen wir ja, glaube ich, auch aus dem ersten
genau.
Teil, ne?
Ja, das ist auch eine gute Szene, was, wenn er da diesen Klingenhandschuh das erste Mal entdeckt und sieht, das Ding gibt's ja wirklich.
Also ich finde auch schön diese...
Auch jetzt das Feuer angeht.
Ne, diese Geräusche des Handschuhs sind super.
Aber das ist halt das Nächste, ne? Ist das jetzt ein Traum wieder? Oder ist Freddy in echt da? Oder spricht er da in seinem Unterbewusstsein? Oder ist das Freddys Geist? Der Film vergisst nicht nur die Regeln aus dem ersten Teil, er stellt auch keine eigenen mehr auf.
Da hinten übrigens noch die Verkaufsschilder vom Haus.
Und das ist halt ein Riesenproblem, was glaube ich auch viele andere Fans der Reihe mit dem Film einfach haben.
Kann ich total nachvollziehen. Also ich kenne ja die Reihe noch nicht, deswegen weiß ich noch nicht, was sozusagen dann später der Schwerpunkt ist. Deswegen versuche ich diesen Film jetzt erstmal so für sich zu sehen. Und ich meine, ich bin ja eigentlich schon einer, der gerne Filme auch verstehen möchte und das tue ich hier halt nicht. Deswegen gebe ich mich damit zufrieden, dass ich sage einfach, der ist mehr mit künstlerischer Freiheit sozusagen versehen und ich kann ihn jetzt nicht irgendwie lesen mit irgendwelchen moralischen Ebenen oder sonst was.
Ja, wo sie gerade da durch die Halle laufen, das ist tatsächlich die Schule, die auch in Karate Kid wohl verwendet wurde als Drehort.
Ah, okay.
Ja. Naja, also ich meine, ein Thema des Films ist natürlich dieses ganze Thema Homosexualität und
ja, aber auch irgendwie nicht so richtig konsequent, ne?
Ja, also halt als, naja, was heißt konsequent? Also ich sag mal, so ganz offen konnten sie es natürlich nicht ausspielen, wie man es vielleicht heute machen könnte in so einem Film.
Ja.
Muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen. Aber ich finde schon grundsätzlich, finde ich es interessant, dass sie das überhaupt versuchen, weil Horror- und Slasher-Filme sind ja tendenziell eh eher etwas konservativere Genres. Mhm. Und Mark Patton, also der Schauspieler von Jesse, ist tatsächlich auch schwul.
Mhm.
Und hat auch gemeint, also der Film hat ihm durchaus, diese Dreharbeiten haben ihm durchaus auch mitgeholfen, da sich mit seiner eigenen Homosexualität auseinanderzusetzen. Okay, ja.
Ich glaube, du meinst natürlich auch, was diese Inkonsequenz angeht, jetzt zum Beispiel auch mit dieser Szene, weil irgendwie sind ja alle davon betroffen, also auch mit der Hitze und vor allem auch, dass die Vögel gleich ausrasten.
Ja, das ist halt auch so.
Also als Szene finde ich sie gut, aber sie passt eigentlich nicht zum Film. Ja, oder zum, ne?
Sie passt halt nicht zu dem, ne? Sie passt nicht zu den Regeln. Ne?
Mhm.
Ich kling schon wieder eine Typ aus Scary Movie. Nicht aus Scream. Also fast 40 Grad im Haus.
Mhm. So, jetzt wackelt der Vogelkäfig, der schon abgehängt ist.
Die sie übrigens im Nachhinein auch bereut haben.
Die Szene?
Ja, weil sie einfach nicht gut aussieht auch. Also weil der Effekt halt nicht gut genug ist aus ihrer Sicht. Ne? So, jetzt sind wir einmal kurz bei die Vögel.
Ach so, ja, auch mit dieser subjektiven, ne?
Ja. Ne? Er hat sich auch verletzt, glaube ich. Ja. Ja. Also rein vom Look finde ich es jetzt gar nicht mal so schlecht.
Wenn ich ehrlich muss bin. Ich auch sagen.
Aber ja, es. Ja, das sieht natürlich jetzt nicht gut aus.
Nee, richtig. Und das sind auch ein bisschen,
wie die Federn.
Ja, es ist ein bisschen viel mit den Federn. Also es ist halt so.
Ja, und warum? Auch der Vater jetzt, das Haus ist völlig normal.
Mhm.
Gibt halt nur spontane Selbstentzündung bei den Vögeln. Mhm. Also das ist halt, ne, also auch der Vater, der offenkundig so dumm und auch später mit dem Toaster, wenn der Toaster Feuer fängt.
Ja, genau. Ne, warum?
Ne? Mhm. So. Und wir erklären, und es wird auch nicht erklärt, ne, wenn sie wenigstens irgendwo eine Szene mit drin hätten und sagen würden, der hatte irgendwie große Schulden und das Haus war jetzt einfach günstig zu kriegen oder so und die sind jetzt schuldenfrei oder so.
Mhm.
Okay.
Mhm. Jetzt eben die Tafel wieder, da stand was anderes, ne?
Ja.
Mhm.
Aber selbst das und dann auch noch, wie er ihnen die ganze Zeit seinen eigenen Sohn schikaniert und ihm allen möglichen Scheiß unterstellt da.
Ja, richtig. Aber auch das, aber auch da, dieser irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es um das Thema geht, dass der Vater irgendwie sehr streng oder so ist. Das ist jetzt nur mal einmal kurz gewesen, ne?
Ja, und später, wenn er ihm halt unterstellt, Drogen zu nehmen.
Ja, genau, da nochmal. Aber das ist auch irgendwie nicht so, also ich sehe nicht, dass der Film ein Konflikt ist zwischen Sohn und Vater oder so, ne? Nee. Das ist er ja auch nicht.
Nee, das ist er nicht. Also höchstens, wenn man jetzt das nochmal so auf einer anderen Ebene transportieren will, Zack hat angerufen, okay. Höchstens, wenn man jetzt auf die Ebene gehen will, dass der Vater den Sohn unbewusst für seine Homosexualität bestraft oder so.
Ja.
Weil er nicht will, dass sein Sohn schwul ist.
Ja, das könnte natürlich sein.
Es ist mir natürlich auch neu, dass das Geschirr jetzt Blitzeinschläge kriegt.
Ja, vielleicht war das auch einer dieser berühmten Kugelblitze.
Nee, der sah nicht nach einer Kugel aus.
Oh. Ja, also das zum Beispiel, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum Jesse jetzt in den Club geht.
Naja. Ich meine, er muss ja auch mal Erfahrungen machen, ne?
Ja.
Irgendeiner von den Typen ist übrigens der Produzent des Films.
Ich
weiß nicht, ob das er sogar ist. Mhm. Und zwar aus dem Grund, der wollte eine Rolle spielen unbedingt in dem Film. Und der Regisseur hat ihm dann eine Rolle in der Schwulenbar gegeben.
Ah, okay.
Oder ist er der Typ mit der Bier? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kenne den jetzt nur aus den älteren, neueren Interviews. Nicht, wie er da aussah. Also dafür, dass das als Schwulenbar bezeichnet wurde, hängen da auch viele Frauen rum, ne?
Ja, vielleicht ist es einfach eine homosexuellen Bar oder so und es ist einfach irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, ob das so in
übersetzt.
Der Zeit in den USA wirklich so gegeben war, dass es das gab. Also ich glaube schon, dass das eher relativ streng getrennt war, wenn ich ehrlich bin. Gerade wenn du, ich weiß, es ist manchmal schon ein bisschen absurd. So, da sehen wir den Coach. Der sich ein bisschen zu sehr freut, einen seiner Schüler hier zu sehen, finde ich.
Vor allem, ich fand, diesen Schnitt verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also, ist das jetzt eine Bestrafung dafür, dass er ein Bier trinken war? Oder?
Dass er in der Bar war oder dass er oder auch eine Bestrafung dafür, dass er den Coach in der Bar gesehen hat?
Ja.
Aber ja, ne, es ist halt, das ist halt auch ein Problem. Der Film hat manchmal so ein paar Schnitte, die jetzt nicht so ganz vernünftig erscheinen. Ne? Vor allen Dingen, wieso lässt er das überhaupt mit sich machen? Er ist doch nicht in der Schule. Der hat doch gar keine Macht über
ja,
ihn. Er kann doch,
ja.
Ne, also er kann doch sofort sagen, ey, Alter, der Coach hat mich in der Schwulenbar angepackt. Ich meine, guck mal, er hat doch sogar noch seinen Lederdress da.
Und warum packt er jetzt das Sprungseil oder das Springseil da aus?
Also, ich will mir darüber gar keine Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin.
So, und jetzt zum Beispiel auch, das ist zum Beispiel auch was ich nicht verstehe, was ich aber eigentlich als Szene gut finde, aber es passt halt auch nicht so ganz rein. Ja, dass jetzt, sag ich mal, der Coach hier
ja, auch
mit
das,
Freddy.
Ja, genau. Warum eigentlich?
Oder ist das überhaupt, soll das überhaupt dann Freddy sein? Also das sehen wir ja nie so richtig.
Ja, es ist ja, also es ist ja irgendwie, scheint ja Freddy so weit von Jesse Besitz zu ergreifen, dass Jesse diese Morde für Freddy begeht irgendwie so. Also so verstehe ich das, was da passiert, ne? Weil er ist ja dann auch irgendwann blutig und so.
Ja.
Aber ja, aber das ist halt auch ein Problem dieses Films, dass wir nicht mal so wirklich genau erklären können, was da eigentlich konkret passiert in vielen Szenen.
Ja, genau. Also ich habe mich damit abgefunden, dass ich, diesen Film nicht interpretieren kann. Also weil er im Prinzip.
Ja, also interpretieren ist ja das eine, aber wir können ja nicht mal wirklich erklären, was on screen passiert. Das ist ja das nächste.
Ne, genau.
Ist das ein Traum vom Coach? Wieso träumt er jetzt? Wieso pennt er jetzt? Ist das ein Traum von Jesse? Und schlafwandelt er im Prinzip nur, dass er den Coach umbringt dadurch? Also, ne, das ist.
Genau, ja, ich weiß, das verstehe ich total. Deswegen, ich gucke den Film jetzt auch so unter dem Gesichtspunkt, dass ich ihn einfach nicht versuche zu verstehen und auch nichts drin lesen möchte. Und dann finde ich, ist es okay. Also,
aber das ist halt. Es ist halt ein zweiter Teil, ne? Es hat ja einen ersten Teil, an den er sich anlehnen sollte eigentlich. Weil er will ja die Kohle von den Fans des ersten Teils haben und nicht von irgendwelchen Leuten, die den ersten Teil nie gesehen haben.
Ja.
Also von denen will er die Kohle auch haben. Du weißt, was ich meine.
Ja, verstehe ich schon, ja.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Produktion einfach offensichtlich sehr schnell durchgepeitscht wurde. Der erste Teil kam am 9. November 1984 in den USA ins Kino. Und dieser Film kam in den USA am 1. November 1985 ins Kino.
Ja.
Also ne, die haben nicht mal ein Jahr Zeit gehabt. Und wenn du jetzt mal überlegst, die haben wahrscheinlich nicht am Eröffnungstag schon gleich den zweiten Teil in Auftrag gegeben. Auch das ist natürlich das ist auch nicht gut geschnitten, wenn man jetzt ehrlich
genau.
ist.
Genau, ja, das stimmt schon, ja.
So, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? So, und jetzt hat er scheinbar von Jesse Besitz ergriffen. Aber sieht Jesse jetzt auch so aus wie Freddy? Oder ist das jetzt nur, wie er sich fühlt? Oder ist das ein Traum? Oder?
Genau, ja, weiß ich nicht.
Das ist halt das Problem.
Ja.
Also, Das ist natürlich auch an sich ein guter Shot, aber jetzt ist Jesse wieder Jesse mit dem Klingenhandschuh, aber wieso hat er den jetzt eigentlich dabei gehabt? Oder hat Freddy ihm den gegeben aus der Traumwelt? Mark Patton übrigens hat sich selbst als erste männliche Scream Queen bezeichnet.
Auch ein schöner Satz, ne? Also an ihrer Stelle würde ich ihn an die Kandare nehmen.
Ja. Naja, was soll man sonst auch machen mit irgendwelchen Jugendlichen, die nackt durch die Gegend rennen?
Der Vater hat jetzt zwei Fragen, ne? Also genau. Das mit den Drogen kommt jetzt.
Genau, das, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe.
Und da muss ich halt auch sagen, das ist zum Beispiel, für mich ist das so zu wenig in einem Film, dass es, sag ich mal, ein Sohn-Vater-Konflikt ist.
Ich glaube, den gibt's halt auch nicht. Der Vater ist halt einfach ein Arsch und schlecht geschrieben.
Ja, ja.
Anders, also ich sag mal so, der Vater wäre jetzt auch so eine Figur, bei der ich jetzt auch, glaube ich, kein Problem hätte, wenn Freddy nach dem hinterher wäre. Also du kannst natürlich viele dieser Szenen auch so lesen, ne? Als wie wenn er halt schwul wäre und noch kein Coming-out hatte. Ne?
Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das,
du warst zum Beispiel, ne?
Ja.
Ne? Oder wir sollten zum Psychiater gehen. Was sollte das nützen?
Auch das, ne? Warum stürzt der Vater da kurz und dann gibt's einen Schnitt? Das war so ein bisschen, naja.
Ja, weil er ja auch sonst im Film jetzt nicht unbedingt die größte Witzfigur. Also, ne, wenn er eine Witzfigur sein soll, hätten sie es halt anders ausspielen müssen, regelmäßig und öfter.
Eben, ja.
Gibt's nichts mehr zu sehen.
So, hier zum Beispiel jetzt diese Plansequenz zum Beispiel finde ich wieder gut. Wir haben eben sogar einmal ganz kurz, glaube ich, den Schatten von der Angel gesehen. Der huschte einmal gerade so über Jesse rüber.
Ja.
Und jetzt erfährt er, was er ja eigentlich irgendwie schon geahnt hat. Aber irgendwie weiß man jetzt auch nicht so genau, ja, war es jetzt ein Traum oder wusste er, dass es ein Traum ist oder wie auch immer.
Ja. Ja, so ganz, ja, es ist unklar.
Also ich glaube, ich weiß, warum mir der Film gut gefällt oder besser gefällt als der erste Teil.
Weil?
Weil ich hier, glaube ich, nicht so, ich habe von Anfang an nicht versucht, zu viel zu lesen und zu verstehen und zu interpretieren, sondern habe ihn einfach als Film stehen lassen und habe ihn sozusagen einfach als kurzweiliges, ja, filmisches Ereignis wahrgenommen. Das zum Beispiel ist ja eigentlich auch wieder toll, ne?
Ja.
So als Bild, ne?
Das sind halt einzeln gute Szenen.
Ja, genau.
Das ist ja das, was ich sage. Er hat viel Hit und Miss, aber dieses, ne? Töte für mich, hat er ja jetzt gesagt. Ja. Ne?
Also warum ist da hinten diese Schublade auf? Das stört, hat mich schon beim ersten Mal gucken gestört. In dieser Kommode.
Ich sag mal, in dem Haushalt wundert mich da nichts mehr.
Nee, genau, ja. Und das zum Beispiel ist im Prinzip. Ich meine, es ist als Szene ja cool, aber es hat überhaupt keinen Sinn, ne?
Ja, es hat keine, es hat keinen Aufbau, es hat keinen Payoff. Es ist halt drin.
Ja.
Ich sag mal so, wenn wir jetzt mehr solcher Traumszenen hätten und da einfach mal so verstörende Traumbilder drin wären, wäre das ja auch okay.
Ja, 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 klar.
Aber so ist es halt. Ist halt komplett ohne Zusammenhang.
Es wirkt halt so ein bisschen so, als müsste man den Freddy-Reim nochmal irgendwie unterbringen.
Ja, genau, ja. Das würde mich sogar nicht mal wundern, wenn das sogar wirklich eine Forderung von Bob Shay gewesen wäre.
Ja, stimmt. Eben stand übrigens schon wieder was anderes in der Küche da an der Tafel, aber ich konnte es nicht lesen. Ich
habe es wahrgenommen.
Jetzt versucht der Sohn nachzufragen.
Oh, die Butter sieht aber auch nicht mehr so gut aus. Guck mal auf die Butter, wie die schon geschmolzen ist. Also sie haben sowas. Das erinnert mich so ein bisschen an, an die erste Treehouse of Horror-Folge bei den Simpsons, ja, ne? Wo sie auch, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Vater auch Norbert Gastel als Sprecher hat. Genau. Peng geht der Toaster in Flammen auf.
Ja. Ich meine, dass ein Toaster brennt, das kann man schon verstehen, ne?
Ja, aber das, was jetzt gleich kommt, nicht mehr.
Ja. Ich meine, was ich glaube, in dieser Szene besser gewesen wäre, wenn es wirklich einfach nur ein Toast gewesen wäre, was einfach verbrannt wäre.
Ja.
Ne, weißt du, und man einfach so ein Irrlicht gehabt
hätte. Ja,
ne?
Das, ja, oder halt, oder wenn es halt, es gibt halt jetzt null Erklärung, warum der Vater sagt, ach ja, pff, Donnerwetter, verrückt, was alles passiert, ne?
Ja, eben, genau, ja.
So, das, also, tut mir leid, aber der Vater ist halt unfassbar dämlich jetzt, ne?
Ja.
Also, er war jetzt ja schon vorher keine besonders tolle Figur, aber er wird halt immer schlimmer, was das angeht. Und auch diese Fabrik erklärt sich mir jetzt auch nur so halb, weil eigentlich war das ja der Keller, der Heizkeller der Schule, wo Freddy vorher war.
Mhm. Achso, und jetzt ist er jetzt ja ehemaliger Kraftwerksmitarbeiter, ne?
Ja, ja, auch das halt, ne? So. Übrigens, kurz eine Sache zum Thema Casting.
Ja.
Jesse war ursprünglich mal für jemand anderen angedacht, nämlich Michael J. Fox.
Ah, ja, Mark Patton hat auch so gewisse Ähnlichkeiten, ne?
Ja, aber vom wegen Typ, ja. Zurück in die Zukunft und Teen Wolf hat er das nicht geschafft.
Ja, okay. Ja.
Und Freddy wollten sie ursprünglich auch neu besetzen.
Ja.
Haben das auch gemacht tatsächlich, weil Robert Englund mehr Geld, mehr Gage wollte.
Mhm.
Und dann nach ein paar Tagen haben sie gemerkt, nee, das funktioniert nicht.
Ach, aber hatten die schon gedreht?
Ja, scheinbar.
Ach.
Ja.
Oh.
Und haben dann eben jemand anderen wieder entlassen und Nightmare wieder. Nightmare. England wieder.
Ja, genau. Ja. Der Film ist ja nicht ganz so lang, Markus. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt gerade zeitlich sind, aber wir sind, glaube ich, schon ein bisschen drüber.
Ja, wir sind sogar etwas drüber.
Genau, möchtest du etwas irgendwie zum Thema Filme, also Preise und Auszeichnungen?
Ja, da sagen? Gibt es tatsächlich nur eins, die Saturn Awards 86. Da war nominiert als bester Horrorfilm. Da hat aber Fright Night gewonnen. Das war's schon.
Okay, ja, das war übersichtlich. Vielen Dank. Also der Film hat jetzt hier an dieser Stelle nochmal versucht nochmal eine andere Dimension aufzumachen, und zwar so eine psychologische. Ne? Also,
ja, da haben wir ja auch den Closet, in dem sich Jesse befindet.
Ja.
Ne? Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, genau. Das stimmt. Also weil Lisa versucht Jesse jetzt ja darauf hinzuweisen, ob er nicht irgendwas spürt, sag ich mal, an, ja, mentaler Verbindung.
Ja, aber das ist halt auch so komisch. Wieso glaubt sie ihm jetzt eigentlich schon direkt? Und wieso kommt sie überhaupt auf Freddy jetzt da? So, was hat er ihr jetzt erzählt? Also, wie viel weiß sie eigentlich? Ne? Also, das ist halt auch alles so ein bisschen. Also, ich sag mal so 10, 15 Minuten mehr hätten dem Film gut getan, glaube ich.
Also das muss ich sagen, das finde ich auch eigentlich sogar fast positiv, dass der Film jetzt nicht versucht, das dann auch alles in die Länge zu ziehen.
Ja, aber zumindest, dass er ein paar Sachen nochmal erklärt, wie das eine zu dem anderen kommt, ne? Also
ja, man hätte sich vielleicht vorher entscheiden müssen, ne? Was will man eigentlich mit dem Film? Das hat man hier nicht. Man hat das als Spielwiese genutzt. Hier zum Beispiel jetzt diese Einstellung hier mit den, das finde ich zum Beispiel richtig stark. Und da könnte man natürlich denken, ja, ist es jetzt wirklich Jesse, der zu seiner Schwester geht, oder ist es jetzt Freddy, weil der ja vom Ofen unten aus dem Keller kommt. Gedreht fand ich das ziemlich gut.
Ja, aber auch das ist dann auch wieder eine Szene, die passt nur so halb, weil Jesse hat eigentlich gar keine Beziehung zu seiner Schwester in diesem Film. Ne? Jetzt ist er plötzlich doch wieder der große Bruder. Hat er jetzt, oder wollte Freddy sie jetzt umbringen oder nicht? Und gleichzeitig kann man da auch sehr, sehr ungute Ansichten zum Thema Homosexualität auch rauslesen, wenn man das möchte. Also das ist halt so ein bisschen komisch. Jetzt kommen wir mit den Stay-Ups, wobei Jesse ja auch nicht wirklich immer geschlafen hat, wenn das passiert ist. Also das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, warum er die jetzt nimmt.
Ja, ich glaube, ich jetzt wieder was anderes. Das zum Beispiel ist auch so unglaubwürdig. Die Mutter redet sich das ja quasi ein, er sehe besser aus, weil er geschlafen hätte. Ja. Dabei wissen wir ja, er hat einfach gar nicht geschlafen.
Auch schön, wie sie ihn anglotzt.
Ja.
Ja, aber zum Beispiel auch das mit der Tafel, das ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Das ist aber auch so ein schönes Beispiel für Hit und Miss. Auf der einen Seite ist das eine super Idee, aber auf der anderen Seite ist sie ja so umgesetzt, dass du das kaum mitkriegst. Du hast ja gar keine Gelegenheit und in den 80ern schon dreimal nicht, das Ding überhaupt irgendwie zu sehen. Ne? Und wahrscheinlich auf der VHS-Kassette hast du es auch nicht gesehen, wenn du auf Stopp gedrückt hast.
Ja, ja.
Robert Russler, der Schauspieler von Grady wiederum, der hat vorgesprochen für diese Rolle am letzten Tag, als sie Lisa, der helle Wahnsinn oder Weird Science gedreht haben und ist quasi vom Set zum Vorsprechen gefahren. Und damals hat ihn sein Mitschauspieler Robert Downey Jr. dann zu dem Vorsprechen gebracht.
Okay, ja. Yeah. Mr. Wonderful steht auf der Schürze. Der Vater. Ist am Grill.
Der ein bisschen aussieht wie ein fetter Jack Nicholson.
Ja, stimmt. Und das ist so eine Poolparty. Also die Familie von Lisa ist ja scheinbar auch ein bisschen wohlhabender, ne?
Auf jeden Fall haben sie einen Pool, ja.
Ja.
Auch daraus hätte man was machen können, aber lässt man einfach mal so liegen. Ne? Auch das ist eine ganz komische Entscheidung. Ja, ich habe das ganze Haus voller Teenager. Ach, wir gehen mal ins Bett. So, also das ist auch irgendwie so eine ganz komische Entscheidung der Eltern. Keine Ahnung, er denkt schon wieder an irgendwelche Männer.
Jesse ist jetzt da in diese, was ist das eigentlich?
Poolhaus.
Ins Poolhaus, genau, gegangen.
Ja, hat sich da eingesperrt.
Genau.
Will nicht mit seiner Freundin reden.
Richtig, und Lisa kommt dazu.
Also, die Szene hat übrigens der Regieassistent gedreht, weil Jack Shoulder die Szene nicht drehen konnte, ohne anfangen zu lachen. Was jetzt auch kein Qualitätsmerkmal ist, wenn der Regisseur nicht über die eigene Szene nicht mehr ernst bleiben kann. Und Robert England ist sogar der Ansicht, das ist der schlechteste Nightmare aus seiner Sicht.
Okay. Jetzt sind wir natürlich wieder eher so in diesem Thema, dass es wirklich Albträume sind, ne? Also Nightmares.
Ja, aber so wirklich gesehen habe ich keine Träume.
Ne? Ich weiß.
Das waren ja keine das ist halt auch so, ne? Das funktioniert halt nicht.
Wir haben jetzt ja gleich auch dieses Thema, dass Freddy in Jesse drin ist. Mhm. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden.
Ja, das ist halt das. So, was ist. Die wollen jetzt die Eltern. Das ist auch so eine ganz komische Idee, so, ne? Warum wollte ich die Eltern von dem Mädel da beobachten?
Ich glaube, die wollen eigentlich nur warten, bis das Licht aus ist, ne? Also, dass sie quasi.
Ja, okay.
Wobei, das verstehe ich auch nicht ganz.
Das ergibt natürlich auch keinen Sinn, als ob die das nicht hören würden.
Ja.
Und die sind auch nicht sofort im Tiefschlaf und im Koma, bloß weil sie das Licht gerade ausgeschaltet haben. Jetzt haben sie das. Bier. Ich will jetzt mein ganzes Haus voller Teenager. Ich will jetzt meine Ruhe haben.
Mhm.
So, jetzt kommt, glaube ich, gleich die Freddy-Zunge, ne?
Genau, richtig.
Ja, es dauert auch schon fast jetzt zu lange, bis das jetzt passiert.
Ja, also ich meine natürlich, als es ist schon irgendwie gruselig, aber warum, ne?
Hm. Ja. Das ist zumindest mal gut, dass er sich nicht mal traut, nochmal den Mund aufzumachen.
Mhm.
Und das ist halt auch sehr, ist natürlich auch sehr lustig, ne? Seine Freundin wäre gerade bereit gewesen, mit ihm wahrscheinlich sogar zu schlafen, und er rennt als erstes zu seinem Kumpel.
Ja, okay, ja. Also ich habe auch zwischendurch überlegt, ob der Film als Thema Sexualität hat, aber das ist auch nicht so konsequent.
Ja, also hat er halt Homosexualität als Thema, ne?
Ja, das würde jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen passen, ne? Also dass er sozusagen von seiner Freundin deshalb wegrennt oder so. Aber
genau, das meine ich.
Naja, aber es reicht auch nicht so ganz irgendwie. Was ich natürlich auch immer
diese
verrückt
Bettdecke
finde.
Bettdecke ist natürlich auch komisch, ne?
Der wer?
Diese Bettdecke.
Ja, natürlich. Nee, was ich komisch finde, ist, dass man scheinbar in amerikanischen Häusern immer so reingeht und plötzlich bei irgendwem im Schlafzimmer stehen kann.
Ja, die sind ja Kumpels, weißt du, der hat bestimmt einen Schlüssel, weißt du.
Ja, irgendwie so, genau, ja.
Das ergibt jetzt auch nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist, aber irgendetwas versucht in meinen Körper reinzukommen, genau, Lisa, das passt auch nicht so ganz eigentlich.
Ja, ja, eben. Aber es würde natürlich auch ja, so ein bisschen eigentlich für das Homosexualitätsthema sprechen.
Ja, ja, ich weiß. Ja.
Aber es ist ja, der Film ist halt nicht konsequent oder er hat sich halt nicht entschieden, ne, worum es geht.
Ja, also ich sag mal so, angeblich, die haben ja alle danach behauptet, ja, nee, also das ist uns gar nicht aufgefallen, dass da homosexuelle Untertöne sind. Also nee, das war überhaupt nicht intendiert. Also nein, um Gottes Willen.
Ja, gut, aber würde ich halt auch so sagen. Also es ist halt dafür also zu wenig oder nicht schlüssig genug.
Jahre später hat halt
genug,
der,
ne,
Drehbuchautor schon gesagt, doch, da hat er schon sowas mit im Sinn gehabt. Wenn das denen allen natürlich angeblich nicht aufgefallen ist, also die sagen das alle mit einem riesen fetten Grinsen im Gesicht in den Interviews,
okay.
Also klar haben die das gewusst.
Ja.
Das kann mir keiner erzählen, dass die das nicht alle gemerkt haben. Spätestens, wenn sie den fertigen Film gesehen haben.
Ja. Also ich glaube, der Film ist einfach sozusagen Experiment, um herauszufinden, worum soll es in dieser Reihe gehen. Und wie soll diese Reihe sozusagen funktionieren?
Mag sein, dass so die Drehbuchautoren gedacht haben und vielleicht auch Jack Schulder, aber sicherlich nicht das das Studio.
Ja, gibt es da irgendwas, wie das Studio darauf reagiert hat, auf den Film? Also waren die.
Also ich meine, erstens musst du einfach mal die Produktionszeit sehen, ne? Selbst wenn wir sagen, der hat Die haben am Tag, in dem er ins Kino kam, haben sie entschieden, dass der Film gedreht wird, der zweite Teil. Mhm. Selbst dann haben die ja 356 Tage nur gehabt. Mhm. Also allein das ist ja schon extrem schnell und da musst du ja erstmal ein Drehbuch schreiben. Mhm. Also allein das muss ja schon extrem gehetzt gewesen sein, diese ganzen Dreharbeiten. Und dann als nächstes würde ich auch sagen, also ne, in dem Sinne von, die haben sich wahrscheinlich nicht viele Gedanken gemacht, Hauptsache sie haben überhaupt erstmal einen, mit dem den sie noch ins Kino bringen können, dass die Leute wieder reingehen und wieder Kohle machen können. Mhm. Und das nächste ist halt, alle anderen Filme knüpfen eher wieder an den ersten Teil an.
Hm, okay, ja, vielleicht hat man das dann herausgefunden, dass man gesagt hat, okay, nee, das haben wir, ne, da haben wir, da wissen wir, wo wir hinwollen.
So.
So, Jesse hat jetzt scheinbar irgendwelche Schmerzen und ja. Jetzt guckt er auf seine Hand und
jetzt
sieht, dass da die
Klingen raus.
Genau, die Klingen aus der Hand rauswachsen. Ich finde, das ist natürlich eigentlich cool, ne? Aber es macht auch nicht so richtig Sinn.
Mäßig, ne? Aber jetzt sieht man, wie sie aufschneiden.
Ja.
Jetzt sieht man, wie Freddy da versucht, rauszukommen aus ihm.
Ja. Und die Tür
aber
ist natürlich.
Das ist halt auch nicht klar, ne? Passiert das jetzt wirklich? Aber wenn das wirklich passiert, dann ist doch Jesse tot. Ist das jetzt ein Traum? Wenn ja, von wem eigentlich? Ne? Also.
Ja.
Wieso ist die Tür abgeschlossen?
Das ist
übrigens
ein schöner
die
Shot.
Freundin. Ja, das ist ein schöner Shot. Das war die Freundin vom Maskenbildner.
Ah, okay.
Das war nämlich die einzige Person, die klein genug war, da reinzuklettern in das Ding.
Okay,
in diese Puppe von Mark Patton.
Ja, wir haben nämlich jetzt gerade in dem Mund das Auge gesehen, ja. Hinten im Schlund. Kennen wir ja auch aus S so ein bisschen, ne?
Mhm.
Ein Stück weit. Also
so,
ohne da jetzt einen Vergleich
Freddy
ziehen zu wollen.
Da kommt Freddy jetzt aus dem Bauch raus.
Mhm.
Und da sieht man natürlich auch, dass das eine Puppe ist, wenn man sich das mal anschaut, ne?
So, Freddy steht auf.
Freddy ist geschlüpft.
Ja, stimmt, genau. Und das ist zum Beispiel jetzt auch das, was mich an dem Film quasi mit am meisten stört, ist, dass ich immer nicht weiß, ob das jetzt, ob die Erwachsenen auch irgendwie was mitkriegen oder was die mitkriegen und wo die Grenze ist, sozusagen von jugendlicher Wahrnehmung und Erwachsenenwahrnehmung.
Ja, das ist nun mal auch mit ein Stück weit dadurch bedingt, dass wir nicht wissen, sind das jetzt Realszenen, sind das Traumszenen, ist es eine Mischung aus beidem?
Mhm.
Wer macht
also
da jetzt eigentlich irgendwas?
Könnte,
ist das alles Jesse?
Ja, ja, genau. Ich könnte damit ja leben, dass ja für die Jugendlichen ist ja ihr Erleben mit der Welt real, ne? Und dass es da dann so Überschneidungen gibt und dass nicht alles Traum sein muss, da könnte ich mit leben, aber hier kann man das halt überhaupt nicht zuordnen.
Ja, das meine ich ja. Ne? Und jetzt steht er wieder da.
So, sieht jetzt so aus, als hätte Jesse seinen Freund Ron umgebracht.
Ja.
Und wir sehen vor allen Dingen Freddy auch nur noch über den Spiegel, ne?
Ja. Ja. Aber das wird dir jetzt auch nichts mehr viel helfen, Jesse.
Nee. So, jetzt ist scheinbar die Polizei schon da.
Ja. Die scheinbar recht schnell da ist. Und jetzt haut er wieder ab.
Ja. Wobei die auch relativ lange brauchen, diese Tür aufzubrechen, ne?
Ja.
So, was ich hier auch irgendwie ich sag mal, bemerkenswert finde, dass wir hier nur Pärchen haben.
Ja.
Ne, also es ist jetzt nicht so.
Keine Singles.
Ne, genau, richtig. Es ist sozusagen eine sehr.
Vielleicht hat sie die Leute genau entsprechend eingeladen,
vielleicht.
Dass für jeden was da ist.
Ja, ja. Also Lisa geht davon aus, dass Jesse einfach nur verletzt ist.
Ja, das ist auch das. Ja, vor allen Dingen, also, dass sie jetzt noch immer nicht zumindest mal einen Schritt zurückgeht.
Mhm. Es kommt mir hier so mal dieser eine Gedanke zum Thema, also ich habe ja den Vergleich zu S2 gemacht, also ohne jetzt die Filme vergleichen zu wollen, aber wir haben ja gleich dann auch diese Szene, worum es darum geht, keine Angst vor Freddy zu haben, um ihn zu besiegen, ne? Und das haben wir bei S ja auch. Da geht es ja auch um Angst.
Ja, das ist ja auch ein Thema bei Freddy, ne? Dass er, dass die Kinder der Elm Street Angst vor ihm haben.
Ja, genau.
Deswegen,
ja.
Ich glaube, so Freddy vs. Jason geht es ja sogar genau darum.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Grund, warum immer versucht wird, also im ersten Teil hat man es ja gesehen, ne, dass versucht wurde, Freddy so ein bisschen aus der Geschichte zu tilgen. Weil wenn keiner ihn kennt, dann hat auch keine Angst vor ihm, logischerweise.
Mhm.
So, und jetzt geht Freddys Grusel Geisterbahn los. So.
Irgendwie schön, dass dieses Brett genau in den Ofen reinpasst, ne?
Das war auch ein Schnitt gerade, hast du gesehen?
Mhm. Ja, der sah komisch aus.
Ja, also auch unnötig irgendwie, ne?
Total, ja.
Moment, was vor ihrem... Suggeriert der Film, dass Nancy tot ist gerade?
Ja.
Auch interessant, wenn man bedenkt, dass sie im dritten Teil wieder auftritt.
Ja. So, jetzt geht hier dieses Vorhängeschloss zu.
Ja, und auch das.
Die Türen gehen zu.
Was ist das jetzt genau? Wer macht das? Wie kann, ich denke, Freddy ist in Jesse drin. Wie kann er jetzt noch als Geist, als Poltergeist irgendwelche Schlösser schließen? Also... Auch das, ne? Also jetzt kommt er wieder. Auch das ist jetzt ganz komisch, ne? Dass er ganz ganz andere Position jetzt hat als vor dem Schnitt.
So, mit dem Aquarium passiert auch irgendwas.
Ich glaube, das kocht, fängt an zu kochen, oder?
Genau, ja. Jetzt ist der Fernseher auf. Und ja, jetzt platzen da diese
Lampignons
nach und nach mit einem Knall. So, und Jesse ist verwandelt.
Ist natürlich auch ein bisschen komisch, dass Freddy jetzt schon wieder keinen Handschuh mehr hat, sondern die Klingen jetzt aus seiner Hand scheinbar wachsen.
Ah, hatte er keinen Handschuh gerade?
Nein, er hatte jetzt gerade auch keinen.
Ah.
Jetzt hat er erst wieder einen, glaube ich.
Hm. So, jetzt versucht Freddy...
Ja, nee, siehst du es? Das ist der blanke Handrücken, das ist kein Handschuh.
Ah, okay.
Ja. Da, jetzt ist es.
Ah, okay, jetzt verletzt mit einem Biss. Weiß
sie richtig.
Ja.
Und jetzt zieh ihm erstmal einen Tritt mit.
Ja, ich glaube, jetzt hat er eben zwischendurch auch mal keine Klingen gehabt, ne?
Ja.
Also, ja.
Auch schön, dass jetzt der Pool anfängt zu kochen.
Ja. Und Lisa will raus, aber die Tür ist zu und die Freunde stehen draußen. Und jetzt...
Ja, jetzt nimmt sie das Messer.
Richtig, und Freddy macht doch was kaputt.
An manchen Stellen, da hat man es gerade gesehen, dass sie teilweise sogar die Klinge versucht zu umfassen. Mhm. Und sieht, also, dass das halt ein Fake-Messer ist.
Mhm. So, jetzt ist die Frage, gucken die zu, sehen die Freddy oder... Ja.
Auch interessant, dass Jesse lieber tot sein will als Freddy.
Mhm. Ja gut, das könnte man natürlich auch verstehen, dass wenn wir jetzt mal bei dem Homosexualitätsthema bleiben, dass, ja,
dass Jesse lieber tot, ne, sein will als geoutet sozusagen.
Ja, oder halt diese Angst vor dem Outing und so weiter und den Repressalien, die dann kommen, also für den Film von damals. Und diesen Druck, den will er einfach nicht mehr ertragen.
Ja, das passt schon.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, wenn der Film sich darauf vorher verständigt hätte, ja, jetzt sieht man es sehr gut, die Klingen kommen aus der Hand, nicht aus dem Handschuh, dann wäre das, glaube ich, dann wäre das, glaube ich, dann wäre da mehr drin in dem Film. Und jetzt ist halt auch so komisch hier, Freddy springt durchs Fenster und verschwindet.
Wird jetzt plötzlich unsichtbar, ja? Also.
Die Tür vom Schlafzimmer geht einfach von alleine wieder auf.
Tja, hat der Pool mal einfach angefangen zu kochen, sowas.
Ja, kann ja passieren.
Nichts mehr zu sehen, alles in Ordnung. Und da kommt da wieder Springteufel aus der Kiste. Und das ist einfach auch echt nicht gut. Also der erste Kill ist, glaube ich, noch ganz okay hier. Ja, aber der Rest ist halt einfach auch nicht gut. Und Robert Englund hat auch gesagt, so wirklich angenehm war das für ihn auch nicht, diese Szene zu drehen, weil das für ihn überhaupt nicht das ausgemacht hat, was den ersten Teil ausgemacht hat.
Jetzt fängt der Pool auch an zu brennen. Also wir haben ja das jetzt schon öfters im Film gehabt, dass einfach irgendwelche Sachen anfangen zu brennen.
Ja, scheinbar jetzt auch Wasser. Gut. Hinterfrage ich jetzt auch nicht mehr. Auch schön, wie der Typ da runterfällt und dann plötzlich die Flammen hochkommen. Aber das warum ist halt auch so, das ist, also warum genau will Freddy das jetzt machen?
Ja, eigentlich jetzt er will ja auch scheinbar nicht einfach nur umbringen und töten, sondern, ja doch, will er auch, aber er will vor allem auch hier Chaos verbreiten.
Ja, ne? Und auch so, er rennt einfach nur rum, er könnte ja wirklich nacheinander abschlagen. Mhm. Also warum will er das und nicht die jungen Leute alle in ihren Träumen umbringen? Das ist doch viel einfacher für ihn.
Ja. Ja, warum muss der Vater jetzt den Waffenschrank aufbrechen? Also weil er den Schlüssel nicht findet oder
abgeschlossen hat? Oder weil, ja, entweder das oder weil Freddy ihn vielleicht abgeschlossen hat.
Ja, oder so, ja.
Und auch das hier, den hat er doch jetzt nicht umgebracht, oder?
Ja, weiß man nicht, ne?
Also es wirkt ja auf mich jetzt nicht so, dass der jetzt tödlich verletzt wäre.
Also auch dieser Satz, ihr seid jetzt alle meine Kinder geworden, kann ich nicht einordnen.
Ja, der Satz an sich ist ja nicht schlecht, ne, so als
als Satz, aber der macht halt hier keinen Sinn. Ja. Oder er steht in keinem Kontext.
Also er funktioniert halt nur, wenn man, naja gut, ich meine, Freddy hat ja die Leute, die Kinder entführt und
richtig
umgebracht.
Aber nur mal ganz kurz, ist es jetzt, verstehe ich das jetzt richtig, dass die Eltern Freddy sehen?
Müssten sie ja eigentlich, oder?
Ja.
Weil es sagt ja keiner was von Jesse.
Nee. Ah gut, und jetzt sagt der Vater auch, wo ist er hin? Ja, weil Freddy ist ja in diesen, in diesen Gartenzaun oder was gelaufen und einfach in Flammen aufgegangen.
Ja. Ja, also ich würde auch sagen, dass die alle Freddy sehen.
Ja, ne? Genau, ja.
Sonst hätten sie eine Szene machen müssen, wo man's anders sieht, ne? Weil so, oder ist halt aussprechen explizit, aber das glaube ich jetzt nicht.
Genau, so Lisa fährt wieder zurück zum Kraftwerk, was komischerweise auch irgendwie beleuchtet ist zum Teil, ne?
Ja, gut, das kann ich jetzt als Teil der Filmwirklichkeit ignorieren, ne? Dass das quasi jetzt nur für mich zum Sehen ist. Keine In-Universe-Beleuchtung ist.
Ach so, wobei man kann sich natürlich schon vorstellen, dass auch bei einem stillgelegten Kraftwerk oben so Positionslichter irgendwie sind, damit da hier Flugzeuge und Hubschrauber irgendwie nicht dran
oben
hängen bleiben.
Ja, oben vielleicht, aber jetzt nicht unbedingt.
Aber hier, genau, dieses
Auch diese Hunde, die, wo kommen die jetzt auf einmal her? Freddy hat noch nie was mit Hunden zu tun gehabt.
Ja, das stimmt. Also das ist halt irgendwie auch, die sehen irre aus.
Sie hat jetzt auch, wenn wir jetzt irgendwie mal was gehört hätten, dass sie Angst vor Hunden hat, dann hätte ich das ja auch noch verstanden.
Ja, ja, genau, das wäre
schlüssiger. Aber irgendwie
so. Also hier, diese Einstellung ist eigentlich auch ganz cool, diese Rückfahrt, aber wir sehen, dass es, ich weiß nicht, ob es mit Hilfe von Dolly und Ausleger ist oder vielleicht sogar per Seil, aber ich vermute eher, dass es Ausleger und Dolly ist, weil wir jetzt hier auch, das ist ein bisschen unsauber, wir merken jetzt hier, wie das wahnsinnig kurz mal gezittert hat, ja. Was ich persönlich ja eigentlich immer ganz gut finde, wenn Filme so so minimal unsauber sind, wenn man wirklich so sieht, dass es Handwerk ist.
Also ich sag mal so, diese Szene sieht auch gut aus.
Genau, richtig, ja, das wollte ich auch sagen. Und hier dieser Haken, da habe ich beim ersten Mal gedacht, so, okay, irgendwer kriegt den noch ab. Aber das tut er nicht, der Haken ist einfach nur da.
Das ist übrigens eine Gießerei gewesen, diese Fabrik.
Okay, ja. Aber, also, weil die haben doch immer Kraftwerk gesagt, ne?
Ja, ja, aber das, da wo, also dieser Drehort war eine Gießerei.
Okay, ja. So, wir haben eben nochmal die Scheren gesehen von Freddy. Und da hinten strömt auch richtig viel Dampf raus. Das scheint auch heiß zu sein, diese Rohre.
Ja, gut. Bei Freddy ist ja ständig alles heiß in diesem Film.
Ja.
Jetzt sind wir wieder, also da, ne, das suggeriert ja wieder den Heizungskeller.
Mhm. So, und das ist natürlich optisch ziemlich cool. Da sind jetzt so Ameisen, ne?
Ja.
Aber jetzt weiß man halt auch nicht, ob sie wach ist oder schläft, weil jetzt ist auf einmal
ja, das ist,
der Verband
wieder
dran. Ja,
das ist das Ding halt. Das ganze Traumthema ist halt überhaupt nicht umgesetzt.
Ja.
Also, und das ist ja keine Situation, in der sie in Sekundenschlaf fallen würde oder so.
Mhm.
Also, das sieht gut aus hier, ne? Gar keine Frage.
Klar.
Also das ist das, was ich meinte mit Hit and Miss, ne?
Ja.
Das sieht halt klasse aus.
Ja.
Aber da drumherum funktioniert halt so viel nicht.
Mhm.
Und es funktioniert auch teilweise untereinander nicht die guten Szenen.
Mhm.
Das ist halt das Tragische an diesem Film.
Ja.
Ach, das ist jetzt, wie ist das geschnitten? Das.
Ja, das macht gar keinen Sinn, ne?
Ja, also es ist halt. Und ich habe tatsächlich nachgeguckt, dieser Film ist ungeschnitten, den wir jetzt gucken.
Das ist die ungeschnittene Version?
Das ist die ungeschnittene Fassung.
Ja.
Ja. Also ich hab extra sogar gestern nochmal nachgeguckt, ob das wirklich ungeschnitten ist, weil das teilweise so seltsam geschnitten ist, aber es ist so.
So, Lisa ist jetzt eben hängen geblieben auf diesem...
Auch hier wieder so ein ganz komischer Schnitt.
Ja, der Schnitt war nicht schön.
Also, das ist auch tatsächlich handwerklich nicht gut gemacht in dem Fall. Das muss man einfach mal so offen sagen. Auch.
An einigen Stellen tatsächlich, ja, ist mir das schon aufgefallen. Ja, du hast recht, ja. So, Freddy hat... Lisa jetzt schon einmal verletzt und holt jetzt aus.
So.
Und jetzt versucht.
Das hält er ja inne, weil Jesse Freddy ein bisschen noch bekämpfen kann.
Ja.
Aus irgendeinem Grund blutet Freddy deswegen.
Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, diese Wahlgesänge, ne?
Ja, die sind jetzt auch dabei. Ja. Die sind jetzt mal ein bisschen lauter aufgedreht.
Ja, jetzt konnte man sie wirklich gut hören.
Mal jetzt versucht. Auch das ist nur so halb. Wieso weiß sie jetzt, dass sie keine Angst mehr vor ihm haben muss? Das halt auch so ein Stück weit so eine billige Kopie vom Ende des ersten Teils.
Richtig. Hier, Freddy wurde jetzt übrigens das zweite Mal jetzt als Hurensohn schon beschimpft.
Ja. Da sage ich jetzt mal noch nichts zu. Das kommt in späteren Teilen.
Okay, ja. Aber auch hier würdest du mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass ich doch hier wieder diese ein bisschen parallel zu S-Chapter 2 sehe. Also mit dem, wo die ja auch dann erkennen, mit keine Angst zu haben, also gegenüber
ja.
S, ne?
Also der Roman ist ja lustigerweise aus demselben Jahr wie der Film, ne?
Mhm, okay, ja.
Die sind ja beide 85 rausgekommen.
Ah, okay, ja. Ja, das ist natürlich gut. Dann kann man da, und dann darf man ja sozusagen auch Parallelen ziehen oder muss vielleicht sogar. So, und Lisa küsst jetzt Freddy, weil sie sozusagen die Angst überwindet.
Ja.
Vielleicht, um
aber auch schön, ne? Er Jesse stößt sie gleich weg.
So, um nochmal ja, zu dem aber man könnte
Homosexualitätsthema zurückzukommen.
Richtig, ne? Genau, richtig. Ja, deswegen, das der hat das Potenzial schon.
Ja, aber ja. Er nutzt es nicht.
Das ist richtig. Das Tragische. Ja. Hier, das ist wieder auch so eine Szene, wo ich denke, so ja, der Film hat doch visuell noch mal einiges aufgeladen. Also jetzt mal unabhängig davon, ob das Sinn macht oder nicht.
Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also das
Finde ich gut. Ne? Also da würde ich auch sagen, da hat der Film noch mehr Budget irgendwie gehabt. Weil das ist ja durchaus cool.
Oh, jetzt schmilzt Freddy hier.
Mhm. Ja, da von der Maske her, es ist schon gut.
Schön auch, wie jetzt die ganzen Räder abdrehen.
Ja, ja, genau. So, Freddy verbrennt irgendwie. Oder auch nicht.
Ja, ist ja jetzt Jesse wieder.
Genau, jetzt schlüpft Jesse quasi, ne? Wir haben vorhin ja gehabt, wie Freddy schlüpft und jetzt schlüpft Jesse.
Hat ihn vielleicht das Feuer gereinigt?
Ja, irgendwie so, ne? So, es bewegt sich. Also wir sehen noch nicht, wir können es noch nicht erkennen, ne? Wir können nicht erkennen, ja. Wer das ist, ob es wirklich Freddy ist oder Jesse. Wir sehen auf jeden Fall keine Krallen mehr. Und wir erkennen aber, dass unter diesem verkohlten
Freddy-Kopf,
genau, der Jesse hervorkommt. Ja, Lisa geht jetzt auf Jesse zu.
Und er weiß noch nicht so wirklich, wie er das jetzt alles einzuschätzen hat.
Mhm. Und er hat jetzt auch ihren Namen ausgesprochen, ne? Lisa, einmal ganz kurz leise. Und sie nimmt ihn in den Arm. Jetzt haben wir eine Ablende. Und wir sind wieder quasi wie am Anfang, ne? Wie die Anfangsszene haben wir ja auch mit so einem Schulbus gestartet. Und jetzt sind wir sozusagen hier wieder mit dem Schulbus unterwegs an dieser Straße.
Ja. Und im Prinzip haben wir jetzt ja so eine Art Reprise vom Ende des ersten Teils.
Mhm.
Ne, da hatten wir das ja auch, wo sie da mit dem Auto dann weggefahren sind und die Mutter dann durch die Tür gezogen wurde, wenn du dich erinnerst.
Genau. Ich habe jetzt so eine Assoziation, er hat ja diese Armverletzung und das wirkt so ein bisschen wie, als hätte er sozusagen auch eine mentale Krise gehabt und sich vielleicht sogar selbst verletzt, ne?
Ja.
Das, so sieht ja diese beiden,
ja,
also,
was du meinst.
Verbände aus.
Ja, so ganz klar ist das auch nicht wirklich, warum er jetzt gerade da die Verbände hat, so
genau.
Also Verbrennungen hätte er ja am ganzen Körper eigentlich, wenn er
eben, ist. ja, genau, ja. So, der Bus fährt hier die Straße runter.
Mhm.
So, das ist natürlich auch irgendwie, das ist natürlich wieder ein bisschen gruselig. Jesse ist der Einzige, der den Eindruck hat, der Bus fährt zu schnell.
Ja, das ist
und
so ein bisschen.
Lisa sagt, er fährt ganz normal.
Ja, es ist. Da sind Haie vor der Bucht. Ach nee, falsches Sequel.
Ja. So, jetzt hält er an.
Ja, wir sehen auch, es ist nicht Robert Englund.
Nee. Aber es ist derselbe Bus, ne? Wir haben auch wieder vorne dieses, diesen Aufkleber da.
Ja, ja.
Wir sehen diesen gelben.
Das war auch wieder so ein Schnitt, ne?
Mhm.
Warum macht ihr da einen Schnitt rein?
Ja, ich vermute, dass die Schauspielerin gegen eine Puppe ersetzt haben im Moment. Okay, ne? Also
er hätte besser sein können. Und auch wie die dann, und auch, dass die beiden dann schreien, ohne dass wir was hören, ist auch nicht so wirklich gut.
Mhm.
Also.
Ja. Ja, und der Bus fährt wieder in die Wüste. Und das ist so ein bisschen wie, also so eine Szene, bei so einer Szene muss man immer so ein bisschen aufpassen eigentlich, dass das nicht so alles sozusagen relativiert im Nachgang, was im Film passiert ist. Aber gut, das klappt natürlich bei diesem Film nicht, weil man nicht weiß, was er relativieren könnte. Also
außerdem müssen wir ja noch einen dritten Teil machen, damit wir noch mehr Geld machen.
Genau, ja, das ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig.
Ja. Hast du abschließende Worte?
Ja, also ich muss sagen, ich würde auch dabei bleiben, dass ich den Film irgendwie zum Gucken irgendwie besser finde als den ersten. Zum Analysieren natürlich überhaupt nicht, weil ich ihn überhaupt nicht schlüssig finde. Und mir einfach fehlt, ne, was sozusagen das Thema ist. Also ich hätte es toll gefunden, wenn er sich zum Beispiel auf so ein Thema wie Homosexualität einfach festgelegt hätte und das dann konsequenter gemacht hätte. Ja, dann wäre das, glaube ich, ein ganz guter Film. Und ich glaube, es ist ein Experimentfilm, oder ein Experiment, um herauszufinden, was man mit der Reihe anfangen soll. Und deswegen, ich bin gespannt, wie sie das dann in den anderen Teilen fortgeführt haben.
Ja, also billiges Cash Grab, würde ich jetzt sagen. Der Film hat ein paar gute Ideen, das haben wir ja auch ausgearbeitet, die aber leider nicht konsequent umgesetzt werden. Und dieser teilweise schon fast Mittelfinger in Richtung des ersten Teils ist halt auch nicht gut.
Ja,
nicht
fast
schön.
Schon arrogant auch, ne?
Ja, das kommt hinzu. Und ich sag mal so, ne, die Geschichte hat gezeigt, was der bessere Umgang mit dieser Reihe ist.
Mhm.
Und ja, es ist also eigentlich schade, der Film hatte Potenzial, dass er es einfach nie genutzt hat, richtig? Mhm. Und der Film kam ja hierzulande auch interessanterweise 3 Jahre später erst raus, oder 2 Jahre später erst raus.
Mhm.
Warum auch immer. Und naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, ist nicht mein Lieblingsteil der Reihe. Und wir sehen uns dann wieder irgendwann, wenn wir Teil 3 besprechen. Der ist definitiv besser, das kann ich versprechen.
Super, ja, Markus, dann erstmal vielen Dank. Das war Nightmare 2, die Rache von Jack Shoulder aus dem Jahr 1985, hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch die Blu-ray geschaut. Vielen Dank für euer Interesse.
Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.